Manchmal scheint es, als verschmelze Kirche und Welt unmerklich miteinander, Strukturen, Denkweisen und Werte der Umgebung schleichen sich ein, bis kaum noch sichtbar ist, was wirklich aus Gott ist. Die Sendschreiben der Offenbarung öffnen uns die Augen für diese Entwicklung, besonders das Wort an Pergamos macht deutlich, wie ernst Gott die Vermischung seiner Gemeinde mit der Welt nimmt und welchen Weg er gleichzeitig öffnet, die innige, verborgene Gemeinschaft mit Christus, die unser Wesen Schritt für Schritt verwandelt. Die gefährliche Ehe mit der Welt. Pergamos macht sichtbar, wie ernst Gott die Verbindung seiner Gemeinde mit der Welt nimmt. Die Gemeinde, die als goldener Leuchter gedacht ist, kostbar, rein und allein zum Ausdruck des dreieinen Gottes bestimmt, lässt sich hier in die Strukturen und Sicherheiten des Imperiums einbauen. Aus dem kleinen, unscheinbaren Senfkorn wird ein großer Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Was im Bild wie Wachstum, Einfluss und Erfolg aussieht, entlarvt der Herr als eine unheimliche Nähe zu den Mächten der Luft. Die Gemeinde hat sich nicht nur in der Welt eingerichtet, sie hat sich an sie gebunden, bis der Ort, wo sie wohnt, als der Ort, wo der Thron des Satans ist, beschrieben werden kann. Gott sieht eine solche Verbindung nicht als neutrale Kooperation, sondern als eine Art geistlicher Ehe, in der das Herz der Gemeinde geteilt wird. Wie wir wissen, ist die Gemeinde aus der Welt herausgerufen und von der Welt zu Gott hin abgesondert worden. Als sie jedoch vom Römischen Reich aufgenommen wurde, kehrte die Gemeinde in die Welt zurück und hat in den Augen Gottes sogar die Welt geheiratet. Gott betrachtet eine solche Verbindung mit der Welt als geistliche Hurerei. Durch diese Ehe verlor die Gemeinde ihre Reinheit und wurde weltlich. Die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig öffnen den Blick für die innere Dynamik dieser Entwicklung. Das Reich der Himmel ist einem Sauerteig gleich, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Was als unauffällige Beimischung beginnt, durchsäuert nach und nach das Ganze, Gedankengut, Werte, Maßstäbe der Welt dringen in die Christenheit ein und prägen ihren Stil, ihre Ziele, ihren Umgang mit Macht. Wo die Gemeinde die Nähe der Welt, ihre Anerkennung, ihren Schutz sucht, verliert sie unmerklich den Charakter des Herausgerufenseins. Das, was sie tragen sollte, das Zeugnis Jesu, wird vermischt mit dem, was sie umgibt. So wird die Gemeinde selbst zu einem Raum, in dem fremde Throne aufgestellt werden, in dem Kompromisse mit Götzen und geistliche Unzucht möglich werden. Demgegenüber steht der schlichte, klare Gedanke Gottes, eine Gemeinde, die aus der Welt herausgerufen und zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt ist, ein Leuchter, dessen einziges Licht das Öl des Geistes ist. 4. Mose beschreibt Israel, das mitten unter den Nationen lebt und doch anders ist, weil es dem Herrn gehört. Als Israel sich in Schittim den Töchtern Moabs öffnet, heißt es, und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Was damals im Blick auf offene Götzenkulte galt, wird in Pergamos zu einer innerlich religiösen Variante, die Gemeinde hängt sich an die Welt, und der Eifer Gottes für die Reinheit seines Hauses wird herausgefordert. Der Herr ringt um eine Gemeinde, die nicht von außen glänzt, sondern innerlich treu ist, nicht groß und beeindruckend dasteht, sondern transparent für seine Gegenwart ist. Gerade darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung, der Herr bleibt nicht stumm, wenn seine Gemeinde sich mit der Welt vermischt. Sein Wort entlarvt die Ehe mit der Welt nicht, um zu entmutigen, sondern um unser Herz neu zu gewinnen. Hinter der ernsten Diagnose steht sein Verlangen nach einer reinen, leuchterartigen Gemeinde, die einfach in seiner Hand steht. Wo er uns zeigt, wo wir uns eingerichtet, angepasst oder arrangiert haben, eröffnet er zugleich den Weg zurück in die schlichte Absonderung zu Gott. In einer Zeit, in der äußere Größe und sichtbarer Erfolg viel gelten, lädt die Pergamos-Botschaft dazu ein, neu den verborgenen Wert einer Gemeinde zu entdecken, die klein sein darf, wenn sie nur nahe am Herrn ist. Dort, wo sein Licht ohne Beimischung leuchtet, findet auch ein müdes Herz wieder Orientierung und Raum zum Aufatmen. Es ist zwar kleiner als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Die Geschichte von Pergamos stellt nicht zuerst andere bloß, sondern fragt nach der inneren Bindung der Gemeinde an ihre Umgebung. Im Licht des Herrn kann deutlich werden, wie sehr die Maßstäbe der Welt auch das Denken und Fühlen von Christen prägen. Diese Einsicht soll nicht in Schuldgefühlen enden, sondern in einer leisen, entschiedenen Bewegung zurück zu Christus. Je mehr sein Eifer um das Haus Gottes unser Inneres berührt, desto kostbarer wird die Unsichtbarkeit vor der Welt und die Sichtbarkeit vor Gott. So wächst inmitten einer durchsäuerten Christenheit eine andere Wirklichkeit, ein einfacher, klarer Leuchter, der nicht mit äußeren Mitteln glänzt, sondern weil der Herr selbst in ihm wohnt. Lehren, die vom lebendigen Christus wegführen. Wo die Gemeinde sich mit der Welt verbindet, bleiben die Lehren nicht neutral. In Pergamus benennt der Herr zwei Linien, die die Gemeinde von ihm wegziehen, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Bilims festhalten. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Bileam ist in der Schrift kein grober Götzendiener, sondern ein religiöser Ratgeber, der Israel nicht frontal bekämpft, sondern durch subtile Anstöße zum Fall bringt. Über ihn heißt es, siehe, sie sind ja auf den Rat Bilims den Söhnen Israel ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, so dass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Der Weg Bilims ist der Weg einer Spiritualität, die äußerlich fromm bleibt, innerlich aber Kompromisse legitimiert, die das Herz von der ausschließlichen Liebe zu Gott wegführen. In diesen Briefen wünscht der Herr gemäß der Ökonomie Gottes, dass wir ihn essen als den Baum des Lebens, das verborgene Manna und den reichen Ertrag des guten Landes. Die weltliche Gemeinde jedoch wandte sich vom Leben zu bloßen Lehren und lenkte dadurch die Gläubigen von dem Genuss Christi als ihrer Lebensversorgung zur Erfüllung von Gottes Vorsatz ab. Der Genuss Christi baut die Gemeinde auf, wohingegen Lehren in einer Religion enden. Übertragen bedeutet dies, dass Christen angeleitet werden, Speise aufzunehmen, die geistlich Götzenopfer ist, Gedanken, Deutungen, Lebensstile, in denen Christus nicht mehr die einzige Quelle und Mitte ist. Statt ihn als Leben zu genießen, füttern sie die Seele mit Einflüssen, die andere Liebhaber ins Herz holen. Darum ist die apostolische Weisung so klar, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Nicht nur äußere Götzenopfer, auch verfeinerte Ideologien, religiöse Trends, spirituelle Mischformen können zu einem solchen Essen werden, das den Geschmack für Christus verdirbt. Die Lehre Bilims wirkt nicht primär durch offene Rebellion gegen Gott, sondern durch eine Verschiebung dessen, was als normal, erlaubt und tragbar gilt. In derselben Gemeinde wirkt die Lehre der Nikolaiten. Ihr Kern ist nicht zuerst eine falsche Dogmatik, sondern eine Struktur, in der wenige oben geistliche Handlungsmacht bündeln und die vielen unten zu passiven Empfängern werden. So wird der Leib Christi, der als Organismus gedacht ist, in dem jedes Glied aus dem Haupt heraus funktioniert, in eine religiöse Organisation verwandelt. Christus genießt, teilt und versorgt, aber an die Stelle dieses lebendigen Austausches tritt ein System, das von Positionen, Ämtern und Abstand lebt. Wo die Nikolaitenlehre Fuß fasst, wird das unmittelbare Leben aus dem Haupt durch die Vermittlung von Menschen ersetzt, aus dem priesterlichen Volk Gottes wird eine geistliche Zweiklassengesellschaft. Der Herr entlarvt beide Richtungen, weil beide in dieselbe Richtung führen, weg von ihm als dem lebendigen Zentrum. Die Lehre Bilims führt dazu, dass andere Speisen begehrt werden als Christus, die Lehre der Nikolaiten führt dazu, dass andere Vermittler gesucht werden als Christus. Doch in der Mitte der Pergamus-Botschaft steht nicht zuerst ein Drohen, sondern das stille, starke Verlangen des Herrn, seine Gemeinde wieder zu sich zu ziehen, zu sich als der Person, die gegessen, genossen, erlebt werden will. Wo sein Wort die verborgenen Ströme im Denken der Christenheit aufdeckt, eröffnet es zugleich einen Raum für eine neu geweckte Sehnsucht, nicht mehr von Systemen und Strömungen bestimmt zu sein, sondern von der einfachen, unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm. In einer Landschaft voller Lehren bleibt er selbst die eine, unverwechselbare Stimme, die ein Herz, das nach Leben dürstet, noch immer erkennen kann. Siehe, sie sind ja auf den Rat Bilims den Söhnen Israel ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, so dass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl! Die Auseinandersetzung mit Bileam und den Nikolaiten wirkt auf den ersten Blick entfernt und historisch. Doch in der Tiefe berührt sie die Frage, wovon das Leben der Gemeinde heute tatsächlich genährt und gesteuert wird. wo die Speise überwiegend aus religiösen Konzepten, Erfolgsmodellen oder subtilen Kompromissen besteht, wird Christus zwar noch bekannt, aber nicht mehr als tägliche, persönliche Versorgung erfahren. Und wo geistliche Hierarchien das Miteinander bestimmen, wird die Freiheit des Leibes erstickt, in der jedes Glied aus dem Haupt heraus dienen darf. Ermutigend ist, dass der Herr seine Gemeinde nicht einem Geflecht von Lehren überlässt. Sein Geist ruft auch heute Menschen heraus, die mehr als religiöse Erklärungen suchen, die ihn selbst suchen. Wo er wieder zur Speise und zur einzigen Mitte wird, verlieren selbst tief verankerte Lehrsysteme ihre Macht und eine schlichte, lebendige Christusgemeinschaft beginnt neu zu leuchten. Essen für die Umwandlung, verborgenes Manna und weiße Steine. Mitten in die Beschreibung der Verweltlichung spricht der Herr eine erstaunliche Verheißung: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Der Blick wird weggeführt von äußeren Strukturen, hin zu einer unscheinbaren, aber tiefen Wirklichkeit, Essen und Umwandlung. Das Bild des Manna ist vertraut aus der Wüstenzeit Israels. Gott nährte sein Volk Tag für Tag mit Brot vom Himmel, und einen Teil davon ließ er aufbewahren. Mose nun sagte: Das ist es, was der Herr geboten hat, ein Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung für eure Generationen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe. Später lag dieses Manna im goldenen Krug in der Lade im Allerheiligsten verborgen. Das offene Manna war für den Genuss des Volkes des Herrn in öffentlicher Weise, das verborgene Manna hingegen, das den verborgenen Christus bezeichnet, ist ein besonderer Anteil, der für seine überwindenden Sucher aufbewahrt ist, die den Verfall der weltlichen Gemeinde überwinden. Während die Gemeinde den Weg der Welt geht, treten diese Überwinder hervor und bleiben in der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, wo sie den verborgenen Christus als einen besonderen Anteil für ihre tägliche Versorgung genießen. Das offene Manna, sichtbar vor den Augen des Volkes, spricht von Christus als dem Brot des Lebens, das er für alle Glaubenden ist. Das verborgene Manna weist darüber hinaus auf eine innige, verborgene Erfahrung desselben Christus hin. In Pergamus sind diejenigen angesprochen, die inmitten einer weltlich gewordenen Christenheit den inneren Weg ins Allerheiligste suchen, weg von äußeren Stützen, hinein in die Gegenwart Gottes. Dort, wo das Leben nicht mehr vom religiösen Umfeld getragen wird, sondern von der unmittelbaren Gemeinschaft mit dem Herrn, wird Christus in einer Tiefe genossen, die sich nicht ausstellen lässt. Dieses Essen ist verborgen, weil es sich im Verborgenen vollzieht, im stillen Hören, im schlichten Vertrauen, im dauernden inneren Zugreifen auf den Herrn selbst als Speise. Dieses dauernde Essen Christi hat eine Folge, die der Herr mit dem Bild des weißen Steins beschreibt. Am Anfang steht der Mensch als Staub des Erdbodens, es heißt, da formte Jehova Gott den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Lebensatem in die Nasenlöcher, und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele. Im Laufe der Heilsgeschichte nimmt Gott das, was Staub und Ton ist, auf und verwandelt es in Stein, fest, tragfähig, für den Bau brauchbar. Bei Petrus wird dies konkret, der Herr begegnet ihm und spricht: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas genannt werden. Ein Mensch mit schwankendem Wesen wird zum Stein in Gottes Hand, nicht durch Selbstdisziplin, sondern weil Christus sein Leben in ihn hineinlegt. Der weiße Stein in der Verheißung an Pergamus trägt einen neuen Namen. Weiß spricht von gerechtfertigt sein, von der Reinigung durch das Blut, aber auch von einer durchsichtigen, vom Herrn durchdrungenen Qualität des Seins. Der neue Name ist nicht eine religiöse Etikette, sondern Ausdruck einer Identität, die Gott selbst dem Umgewandelten zuspricht. Er ist geschrieben auf dem Stein, nicht mehr auf Tafeln aus Stein, sondern gleichsam in das Wesen des Menschen hineingraviert. Und er ist niemand bekannt außer dem, der ihn empfängt, eine intime, unaussprechliche Erkenntnis dessen, was der Herr selbst in einem Menschen getan hat. Paulus fasst diese Umwandlung so: Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Mose nun sagte, das ist es, was der Herr geboten hat, ein Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung für eure Generationen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Die Verheißung des verborgenen Manna und der weißen Steine lenkt den Blick weg von der Frage, wie die Lage der Christenheit im Großen verändert werden kann, hin zu der Frage, was im Verborgenen zwischen Christus und seinen Leuten geschieht. Auch in einer durchmischten, widersprüchlichen Umgebung kann ein Weg ins Innere geöffnet sein, auf dem der Herr sich als tägliche Speise schenkt. Dort, wo er nicht nur geglaubt, sondern gegessen wird, wächst leise eine neue Qualität des Seins, weniger reagierend auf äußeren Druck, mehr geformt durch seine Gegenwart. Der Gedanke, als weißer Stein mit einem neuen Namen in Gottes Bau eingefügt zu werden, darf das Herz ermutigen, die Unscheinbarkeit dieses Weges nicht zu fürchten. Was im Verborgenen mit Christus gewachsen ist, wird in Gottes Zeit sichtbare Bedeutung für seinen Wohnort unter den Menschen haben. Herr Jesus Christus, wir bekennen, wie leicht unsere Herzen von der Welt und von religiösen Dingen gefesselt werden, die dich als unsere erste Liebe verdunkeln. Danke, dass du mitten in einer vermischten Christenheit als der Lebendige mit dem scharfen zweischneidigen Schwert sprichst und uns den Weg in deine Nähe öffnest. Ziehe uns weg von jeder verdeckten Bindung an Welt, Ruhm, Sicherheit und menschliche Anerkennung und hinein in die verborgene Gemeinschaft mit dir. Lass uns dich als unser verborgenes Manna genießen, bis dein Leben unser Inneres ganz durchdringt und unsere Gedanken, Motive und Entscheidungen neu prägt. Verwandle unser tonernes, brüchiges Wesen in weiße Steine, die dir gefallen und die du für den Aufbau deiner Wohnung gebrauchen kannst. Schenke uns die Gnade, in einer Zeit der Vermischung als Überwinder zu leben, die deinen Namen festhalten, im wahren Glauben bleiben und nicht auf religiöse Systeme, sondern auf dich als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn vertrauen. Fülle uns mit der Hoffnung, dass kein verborgener Gehorsam und kein stilles Festhalten an dir bei dir vergessen bleibt, sondern in deiner Gegenwart einen neuen Namen, eine ewige Bedeutung erhält. Stärke alle, die müde geworden sind, durch die frische Speise deiner Gegenwart und bewahre uns in der Gewissheit, dass deine Gnade stärker ist als jede Verführung der Welt. Amen.